lieber Ulrich Heuer, lassen Sie uns mal auf den meteorologischen Krisensommer 2017 zurückblicken. Also wenn ich mich so also ganz subjektiv daran erinnere, so als Zuschauer im Fernsehen und natürlich auch als jemand, der in Deutschland diese ganzen Unwetter erlebt hat, ist es ja dieses Jahr ein richtig schlimmes Jahr in der Karibik gewesen mit all den Hurricanes. Oder ist das einfach so eine verzerrte Wahrnehmung?
Verzerrt ist die Wahrnehmung nicht. Sie ist aber der Tatsache geschuldet, dass die letzten 3-4 Jahre in der Karibik relativ ruhig waren. Es ist nicht der Rekordsommer für Stürme in der Karibik gewesen, das war 2005. Aber dadurch, dass wir 3-4 Jahre wirklich Ruhe hatten auf dem Gebiet, waren wir vielleicht ein wenig eingerostet.
Das heißt also, auf einmal Irma in die Schlagzeilen kam und man sah, oh, da entwickelt sich was draußen im Atlantik. Da mussten Sie erst auch mal ein bisschen warm laufen, die verstaubten Unterlagen wieder rausholen.
Ganz so ist es jetzt nicht. Wir machen das ja auch nicht erst seit gestern. Aber es ist schon so, man guckt dann noch mal tatsächlich in die Unterlagen rein. Was sind jetzt wirklich Kriterien, nach denen wir gehen und sagen, oh, jetzt sollten wir aber handeln oder wir können noch warten, weil erfahrungsgemäß Hurricanes ja auch drehen. Dass man da nochmal in die Unterlagen guckt und auch mal guckt, hat sich eigentlich, ich sag mal, in der Rechtsprechung was getan. Da gibt es eine andere Definition für, wann ist ein Hurricane eigentlich höhere Gewalt? Es gibt ja die Aussage, dass eigentlich ein Hurricane nie höhere Gewalt ist, weil man sieht ihn ja in der Entstehung. Und er hat ja ein paar Tage, bis er dann in der Karibik ist. Aber man weiß eben auch, Hurricanes können drehen. Und deswegen ist eigentlich so, ich sag mal, allgemeines Verständnis, dass 24 Stunden vor Eintreffen man von einem gesicherten Ereignis sprechen kann.
Dieses gesicherte Ereignis war nun wirklich schrecklich, gerade auch in vielen Regionen, wo auch sehr viele Urlauber sich aufhielten. Ich glaube, bei der TUI waren es 2600 so ungefähr, die im Sommer trotzdem in die Karibik fuhren. Nach dem Motto, wenn es bei uns schön warm ist, muss es da auch schön warm sein. War es ja auch nur ein bisschen feucht. Was war das Schwierigste? Eigentlich dieses dauernde Verändern von Irma, dass man nie so genau wusste, welches Zielgebiet von uns wird besonders stark betroffen sein? Oder sagt man einfach, okay, lass uns alles räumen, wir haben eh keine Chance.
Es ist eine Mischung aus beidem irgendwie. Natürlich schaut man erstmal, bis man einigermaßen gesichert weiß, okay, er nimmt jetzt wirklich diese Zugbahn. Schauen Sie sich die Dominikanische Republik an, da hatten wir mit Abstand die meisten Gäste, nämlich 1900, knapp 2000. Es sah erst so aus, als ob sie stark betroffen ist und dann ist sie doch mit einem blauen Auge davongekommen. Bei Kuba war es genau andersrum. Da sah es erst so aus, als ob Irma Kuba in Frieden lässt, drehte dann aber doch und hat die komplette Nordküste von Kuba mitgenommen. Ja, das ist natürlich dieses, ab wann kann man tätig werden, ab wann sollte man, ab wann ist es gesichert, das ist sicherlich nicht so ganz einfach. Aber jetzt zu sagen, man sollte in der Hurricane-Saison nicht mehr in die Karibik. Also wie gesagt, wir hatten 3-4 Jahre Ruhe. Ich bin da sehr bei meinem Kollegen, dem Chefreiseleiter von Florida, von Frank Nedderhoff, der sagt, dann könnte man ja auch sagen, fahr im Winter nicht in Tiroler Tal, weil da könnte ja auch eine Lawine runterkommen.
Ne? So bleiben wir bei Kuba. Es gibt eben Regionen in der Karibik, da ist alles so ein bisschen kompliziert, wenn es um Evakuierung und solche Dinge angeht. In Kuba, die sind vorbildlich, zumindest von Seiten der UN als vorbildlich klassifiziert. Da läuft alles wirklich eingespielt. Aber das ist ja dieses Eingespielte, was die Urlauber vielleicht vor Ort gar nicht so toll finden. Sie werden auf einmal rausgezerrt aus ihren Hotels, weil der Plan das so vorsieht. Und die sagen, bei mir ist doch alles noch ganz schön, ich will hier nicht weg.
Ja, das kann in der Tat passieren und deswegen sind wir ja froh, dass wir als Pauschalreiseveranstalter eine Reiseleiterorganisation haben, die dann exakt in diesen Situationen das den Gästen erklärt. Bin ich auf mich alleine gestellt und bin in solchen Dingen nicht erfahren, dann könnte es in der Tat so gehen. Aber wir sehen ja auch, dass etwas im Anzug ist und ich meine, die 24 Stunden vorher ziehen wir komplett eine Reißleine. Das heißt nicht, dass wir nicht 72 Stunden vorher schon informieren und den Gästen vor Ort sagen, Achtung, das und das könnte passieren. Und ein Hurricane ist ja nichts, was plötzlich da ist, sondern der entwickelt sich und von daher hat man einen gewissen Vorlauf, um Gäste auch zu informieren und ihnen zu sagen, das und das könnte passieren.
Jetzt kommen wir auf den wesentlichen Punkt, das Informieren der Gäste, was sich so leicht gesagt hier so anhört, aber ist wahrscheinlich im Einzelfall genau das Komplizierte, denn die Gäste sind zwar im Hotel, das wisst ihr, aber sie zu erreichen, ist wahrscheinlich oft eine Riesenherausforderung.
Ja, machen wir es mal abhängig von der Reiseform. Bleiben wir bei der Veranstalterreise oder Pauschalreise. Selbst wenn wir wissen, die Gäste sind im Hotel, Der Gast wartet da nicht an der Rezeption, bis der Reiseleiter da ist, sondern wir haben auch oft hinter Reklamationen, ich habe nichts gehört, ja, einfach auch die ganze Zeit auf seinem Zimmer. Also wenn man das Gefühl hat, da passiert irgendetwas, dann muss ich mich auch schon mal an einen Platz begeben, wo ich sage, da kriege ich am ersten Informationen her und das ist in der Regel auch die Rezeption. Nichtsdestotrotz möchte man, also hinterlassen wir dann auch schon Schreiben an der Rezeption, wenn der Gast nachfragt, dass er dann eben auf Nachfrage was kriegt und der Reiseleiter ist vielleicht nicht mehr im Hotel. Noch herausfordernder ist das ganze Thema bei Bausteinreisen. Also wenn Gäste in Zielgebieten sind, wo wir keine Reiseleiter haben, wenn ich jetzt auch an die beliebten Städtereisen denke, London, Paris, Barcelona, die Gäste können wir nicht über eine Reiseleiterorganisation erreichen. Und dann eben die Gäste im Buchungsprozess in den Reisebüros zu bitten, uns ihre Mobiltelefonnummern zu geben, dass wir in solchen Situationen sie erreichen können, ihnen Hinweise geben können, sie fragen können, ob sie Unterstützung brauchen, sie fragen können, ob es ihnen gut geht. Das ist das, was wir unter kümmern verstehen und da hoffen wir dann auch auf die Unterstützung der Kollegen in den Reisebüros und auch der Gäste, weil wir versprechen hoch und heilig, wir nutzen es wirklich nur für Notfallmeldungen und für Übermittlung von Transferdaten für Busse. Es wird keine Werbung darüber kommen, geht gesetzlich ja gar nicht, weil der Gast muss zustimmen, dass er Werbung erhalten darf. Und die Frage stellen wir ihm gar nicht, von daher schicken wir ihm auch keine Werbung.
Aber sag mal, gerade viele Reisebüro-Expedienten sind ja da sehr beratungsresistent. Also die sagen, um Gottes Willen, das ist mein Datenschatz, den will ich niemandem geben. Erst recht nicht der TUI, die fängt jetzt an mit ihrem ganzen Digitalgeschäft und TUI.com. Und sobald die Handynummer von meinem Kunden haben, sehe ich den nicht mehr wieder.
Ja, das ist vertraglich ausgeschlossen, weil in unseren Verträgen, die wir mit den Reisebüros schließen, steht wirklich drin, dass Reisebüros verpflichtet, die Kontaktdaten der Gäste zu übermitteln. Dazu gehört eine Handynummer. Im Gegenzug verpflichtet sich der Reiseveranstalter, diese Daten nicht für den Direktvertrieb zu benutzen. Und um nochmal auf das Digitale, wir bemühen uns ja gerade auch in dieser digitalen Welt, den Kunden immer in Verbindung mit dem Reisebüro in Verbindung zu kommen, dass wir ihm anbieten, selbst wenn er auf TUI.com irgendetwas sucht, möchten Sie im Reisebüro beraten, wir machen Vorschläge, wo sind seine nächsten Reisebüros. Also wir versuchen ja sehr stark auch diese Online-Welt mit der Offline-Welt zu verbinden, weil wir eben der festen Überzeugung sind, sich kümmern fängt im Reisebüro an, ganz wichtig, da fängt der Kümmerungsprozess an und endet letztendlich auch im Notfall. Und das ist ja auch gerade der Vorteil, warum geht ein Kunde ins Reisebüro? Er kann auch im Internet buchen, da ist er für mich hoffnungslos verloren. So, wozu haben wir denn die Profis, die ausgebildet sind, die Erfahrung haben? So, da geht man rein, da lässt man sich beraten. So, und dann eben das die ganze Kette zu sehen. Kümmern fängt bei der Reiseberatung an und endet in der Notfallbetreuung oder in der Reklamationsbearbeitung nach der Reise. Das ist doch ein Vorteil, den wir als Reiseveranstalter haben und den sollten wir über die gesamte Kette auch ausspielen.
Hört sich alles gut an und trotzdem müssen wir feststellen, in Deutschland gerade mal 8% eurer Kunden sind bereit, die Handynummer, also gerade für SMS, es geht ja vor allem um SMS, weil telefonieren ist in einer Krisensituation ja eh nicht angebracht. Wenn man das vergleicht mit skandinavischen Ländern, 98% hat TUI Skandinavier die Daten ihrer Kunden. Also sind die Deutschen per se so unwillig in einer großen Angst, um Gottes Willen, ich werde hier zugemüllt?
Ja, das Gefühl habe ich leider, weil ich habe neulich mit einer Kollegin aus unserem Kundendienst gesprochen, die genau das sagte, dass die Kundin sagte, sie sei im Reisebüro beraten worden, nee, bloß nicht die Handynummer, da werden sie gespammt mit Werbung, sie dann eben aufzuklären und zu sagen, das dürfen wir gar nicht, wenn die Gäste die Zustimmung da nicht geben, das ist vielen nicht bekannt. Ich gebe noch mal ein Beispiel, ich war neulich bei einem großen Brillenhersteller, der und hat eine Brille bestellt und die fragten mich, dürfen wir Ihnen eine SMS schicken, wenn die Brille fertig ist? Ich sage, ja gerne, freue ich mich drüber. Da guckt sie mich an und sagt, na endlich mal einer. Ich sage, haben Sie auch solche Schwierigkeiten damit? Oh ja, sagt sie.
Nun haben Sie es geschafft, dass die Gäste alle wohlbehalten wieder aus dem Krisengebiet vom Hurricane nach Hause kamen. Einige wollten ihren Urlaub verlängern, was ja auch irgendwo durchaus legitim ist. Das heißt, das Krisenmanagement musste auf einmal auch Reiseberatung machen.
Ja, und da waren wir so in der Tat, das ist zum Beispiel, als wir den letzten großen Hurricane hatten, da waren wir dessen noch gar nicht so gewahr. Das war jetzt wirklich das erste Mal. Meine USA ist ein großes, fantastisches, vielfältiges Land. Und wenn man dann in Florida einen Hurricane miterlebt, ja trotzdem, in Kalifornien war nichts. Ich möchte gerne meine Rundreise ab San Francisco in 3 Tagen antreten. Blöderweise wäre der Flug gestern gegangen, da konnte ich ja nicht wegen des Hurricanes. Ja, und die Leute dann zu beraten, wie kriege ich da jetzt hin? Das haben wir dann kurzfristig realisiert und auch mit vielen Kollegen wirklich richtig gut hingekriegt, dass wir den Leuten quasi noch eine Perspektive für ihre verbleibende Urlaubszeit bieten konnten. Und das machen sie mal auf Online-Buchungsmaschinen. Das gibt's nur bei einem Reiseveranstalter.
Nun könnte man ja auch im Umkehrschluss sagen, gerade solche Naturereignisse oder Hauptkrisen schlechthin sind die beste Werbung für die Veranstalterreise. Aber manche der Gäste verstehen das vielleicht auch ein bisschen falsch und wollen dann, nachdem sie gerettet wurden, ich sag's mal dramatisch, gerettet wurden und nach Hause gebracht wurden, nicht nur das Geld zurück für die Urlaubstage, die sie nicht antreten konnten, sondern kommen auch an mit Schadenersatzklagen.
Ja, ich sag mal, es ist häufig ja auch eine Unkenntnis. Ne? Wann darf ich denn Schadenersatz verlangen und wann darf ich es nicht? Es ist in der Regel so, wenn man die Gäste dann aufklärt und ihnen erklärt, warum, wieso, weshalb, dann ist das in der Regel auch okay. Wir kriegen im Umkehrschluss auch ganz viele positive Zuschriften, die sich eben freuen, dass sie betreut worden sind und die sagen, dafür habe ich bei euch gebucht, weil ihr seid da wirklich gut und da freuen wir uns natürlich drüber. Also wir neigen ja immer dazu, immer das vermeintlich Negative zu sehen. Wir freuen uns auch über positive Zuschriften.
Wenn es dann keine Krisen gibt, was macht der Heuer dann? Sitzt er in seiner Hollywood-Schaukel im Büro und kriegt Drinks serviert, oder?
Können Sie das meinem Chef mal vorschlagen? Nein, in der Tat, 85% unserer Arbeit ist Vorbereitung. Das ist, ich sag mal, einfache Büroarbeit. Schreiben von Prozessabläufen in der Krise, Schulungsunterlagen. Wir haben neue Mitglieder in der Krisenorganisation. Wie schulen wir die? Wie bilden wir unser Care-Team aus? Wir haben über 500 Mitarbeiter, die bei Bedarf Gäste betreuen, die was Schlimmes erlebt haben, die möglicherweise traumatisiert sind. Die müssen angeworben werden, die müssen geschult werden. Man muss das üben. Wir haben genug um die Ohren.
Also nach der Krise ist vor der Krise.
Nach der Krise ist vor der Krise und unser Anspruch ist eben, bestmöglich vorbereitet zu sein. Das können wir versprechen. Eine Krise können wir nicht verhindern. Aber wir können versprechen, dass wir bestmöglich vorbereitet sind.